Der Politikgeflüster Podcast.
Schleusingen 2023. In ein leerstehendes Krankenhaus sollen Flüchtlinge einziehen. Bürger in Sorge. Rechtsextreme peitschen ein.
Wenn Sie nicht wollen, dass wir zur Unruhe aufrufen, dann sollen Sie doch endlich mal dem Willen des Volkes nachgeben.
Eine Kleinstadt in Thüringen, bislang kaum Ausländer. Doch die gefühlte Bedrohung durch Fremde ist zum Reizthema geworden. Etwas kippt. Was passiert hier, fragen Sie sich im Bündnis für Demokratie.
Anfang der 2000er Jahre, da gab es einen relativ großen gesellschaftlichen Konsens in der Stadt. Mit Nazis wollen wir nicht. Den Konsens gibt es nicht mehr.
Was ich so erschreckend finde, ist, dass mittlerweile salonfähig geworden ist, rechtsextrem zu sein und das zu wählen. Und man ist mittlerweile in der Minderheit, wenn man sich dagegen stellt.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Am 1. September finden in Thüringen Landtagswahlen statt, zeitgleich mit Sachsen. Nach den aktuellen Umfragen liegt die AfD im Freistaat mit 30% ganz klar vor den anderen Parteien. Dahinter folgen abgeschlagen die CDU mit knapp über 20, die Linkspartei, die den amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stellt, mit 17% und überraschend das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 14%. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP, die liegen rund um die 5%-Hürde und spielen eigentlich keine Rolle. Die künftige Regierungsbildung könnte damit sehr schwer werden. Mit der AfD will keiner koalieren, auch weil der Landesverband von dem umstrittenen Politiker Björn Höcke angeführt wird, der ganz offiziell als Rechtsextremist bezeichnet werden darf.
Perfekt, dann sind wir jetzt nämlich auch bei Thüringen angelangt. Sie beide würden gerne Ministerpräsident werden. Wenn wir auf die Umfragen schauen im Augenblick, Regierungsbildung wird wieder ein schweres Los in den Tagen nach der Wahl werden. Wie genau wollen Sie, und damit geht die Frage an Sie beide, die Mehrheiten beschaffen, die Sie brauchen werden? Weil eine absolute wird keiner von Ihnen erreichen, so wie es im Moment aussieht, Herr Vogt.
Also ich glaube, dass Menschen keine Koalition wählen, sondern sie
sind
wählen...
Sind Sie sicher?
Menschen wählen Personen, denen sie vertrauen, dass sie die Probleme angehen, die sie wirklich täglich stören. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke, werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter so geben. 10 Jahre Rot-Rot-Grün hat Thüringen zurückfallen lassen und deswegen muss die linke Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein.
Tja, wenn man das alles so für bare Münze nimmt, was wir gerade gehört haben, dann sieht es in Thüringen relativ kompliziert aus mit einer Regierungsbildung. Ob da noch so eine Mauer, über die wir ja schon mal diskutiert haben, noch steht, ist die eine Frage. Und die andere, für uns entscheidendere Frage ist dann, was denn dann? Und mit wem denn dann? Und in welcher Art und Weise denn dann? Und damit merken wir schon, am Ende unserer Sommerreihe, der Sommer ist zu Ende, kommen wir zu dem Bundesland, wo am meisten der Fokus, glaube ich, drauf steht. Das ist Thüringen, zumindest das Gefühl ist ziemlich groß. Und das liegt wahrscheinlich auch an dem gerade genannten Björn Höcke, aber vermutlich nicht nur daran, denn auch die CDU Mario Vogt zeigt, wir sagen es mal vorsichtig, das Fischen in rechten Gewässern und zeigt gleichzeitig, dass wir ein Bundesland haben, wo ja die Herausforderungen ja wahrscheinlich am größten wirken. Und genau deshalb haben wir Thüringen ans Ende unserer Sommerreihe gelegt und genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unserer Sommerreihe und damit die letzte Ausgabe, bevor es wieder regulär in die neue Staffel geht. Und warum das Ganze Interesse ist, ist übrigens bei einer leichten Recherche findet man einen Titel der New York Times vom Juni, Anfang Juni, 6. Juni genau zu sein. Da titelt die New York Times, so in Deutsch, ne, NS-Reich Thüringen, Fragezeichen. Das fand ich auch sehr interessant, wenn es auch sehr überspitzt natürlich ist, selbstverständlich, zeigt das sehr viel über das, was wir heute sprechen wollen. Und wie immer bin ich hier nicht allein, wobei das heute fast stimmt. Ehrlich gesagt, heute haben mich alle verlassen. Woran liegt's? Liegt's an mir? Liegt's an der Zeit? Liegt an Thüringen? Ich weiß es nicht, hoffentlich nicht. Ist ein schönes Bundesland. Aber einer ist immer noch dabei. Vielleicht kommt ein zweiter noch dazu. Das ist immerhin TM. TM, ich freue mich, dass du da bist. Und ich stelle dir natürlich trotzdem die Initialfrage. Die ist ja bei der Sommerreihe immer, wenn ihr an denkt, dann fällt euch das und das ein. Und heute natürlich, wenn ihr an Thüringen denkt, was fällt dir da entsprechend ein?
Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein kleiner TM hält aus und hält immer noch zu Herrn Kabisch, obwohl alle anderen ihn verlassen haben. Nein, natürlich nicht. Um auf Thüringen zu sprechen zu kommen. Also tatsächlich war Herr Höcke meine erste Assoziation. Nun begibt es sich so, dass ich in der Schule kürzlich mit der Frage nach meiner Seminararbeit, die ich schreiben will, konfrontiert worden bin. Und da habe ich überlegt, ob ich da über das TV-Duell Vogt-Höcke schreiben will, weil ich es doch ganz interessant finde, wie sich der Diskurs anderer Parteien in populistische Richtungen verschoben hat durch den Populismus der AfD. Und dementsprechend war das meine erste Assoziation in Bezug auf Thüringen. Wobei man auch sagen muss, ich finde eigentlich, Thüringen ist ein schönes Bundesland, ist auch ein Land mit viel Kultur und vor allem ein Land, was man auch mit Dichtern und Denkern in Verbindung bringt, sage ich mal, mit so kernkulturellen deutschen Attributen, auch so Universitätsstädte wie Jena zum Beispiel. Und dann diese politische Entwicklung zu verfolgen, da wird einem schon ein bisschen flau im Magen.
Ja, genau, auf diese Entwicklung schauen wir heute entsprechend. Übrigens, wenn ich an Thüringen denke, dann habe ich tatsächlich als erste Assoziation ganz unpolitisch Thüringer Klöße. Nicht des Essens wegen, sondern weil es doch damals so ein schönes Lied gab hier, Thüringer Klöße. Na, also sofort, ich singe es lieber
keine
nicht.
Keine Rostbratwurst?
Das auch, richtig. Also Rostbratwurst vielleicht sogar noch mehr. Also wenn ich in Thüringen bin tatsächlich und also alle 2 Jahre bin ich da, dann esse ich Rostbratwurst und nehme mir die auch mit entsprechend nach Hause. Also was Gutes haben wir hier nicht. Aber unabhängig davon, politisch, da hat TM das gut gesagt. Ich glaube, der Punkt Richtung Höcke ist irgendwie allgegenwärtig und die Frage, was da abläuft, auch. Dementsprechend wollen wir heute darüber sprechen. Hans ist auch nicht da. Also dementsprechend sind wir erstmal wir beide alleine. Aber dafür haben wir 2 Gäste. Das macht es ja eigentlich nur besser, dass wir dann zusammen kleine Runde, aber dafür eine inhaltlich gute Runde sind. Und ich bin sehr dankbar, dass das geklappt hat, weil Thüringen war unser Problemkind. Das habe ich in einer der Folgen schon mal angekündigt. Einfach deshalb, weil wir zum Zeitpunkt der Aufnahme schon in den Ferien stecken. Also Thüringen in den Ferien steckt, Brandenburg nicht. Brandenburg muss länger arbeiten. Und deshalb die Gästefindung schwierig war. Und ich dann trotzdem dankbar bin, 2 Personen gewonnen zu haben, die da erstens Expertise haben und zweitens in diesem Thüringen-Monitor mitwirken, der quasi die politischen und gesellschaftlichen Einstellungen Thürings untersucht oder zumindest mit beteiligt sind, sagen wir es mal so. Und Ladies first, wir fangen an mit der Dame in unserer Reihe, Frau Hameister heute bei uns zu Gast. Hallo, Frau Hameister.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und für diese Anmoderation, die ich gleich korrigieren darf, denn ich darf mir den Stempel des Thüringen-Monitors leider nicht ans Revier heften lassen. Da kommt gleich mein Kollege ran und darf das für sich beanspruchen. Ich bin stattdessen in der politischen Bildung in Thüringen aktiv. Ich arbeite am Lehrstuhl dafür an der FSU Jena und habe im Kontext der Wahl oder jetzt im Vorfeld der Wahl auch Veranstaltungen dazu angeboten, mit Schulleitungen, mit Lehrkräften darüber gesprochen, was das für sie bedeutet, welche Herausforderungen sie sehen, auch in Bezug auf mögliche Regierungsbeteiligungen. Ich glaube, aus dem Grund hatte mich mein Kollege Pierre angefragt, ob ich nicht nochmal hier auch auf dem Podium mit vertreten sein möchte. Da habe ich jetzt schon mal kurz angeteasert.
Ja, Sie haben völlig recht. Danke für die Korrektur. Ist für mich ja besonders interessant als jemand, der hier Landesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Bildung ist. Dementsprechend ist da die Verbindung groß. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Und dann zu dem zweiten, den Sie gerade schon halb verkündet haben, bei uns heute zu Gast ist auch noch Herr Zissel. Hallo, Herr Zissel.
Ja, hallo Herr Kabisch, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Auch ich muss mich ein Stück weit korrigieren. Auch ich bin erst ab dem Jahr 2024 beim Thüringen Monitor mit im Team, bin aber im Lehrstuhlteam von den Autorinnen und Autoren des Thüringen Monitors. Ich selber bin beim Deutschland Monitor jetzt eingestellt als Projektmitarbeiter, wo wir eben politische Einstellungen untersuchen und vor allem den Kontext, Kontextfaktoren auf politische Einstellungen, also wie wirken sich Stadt und Land, sozioökonomische Ungleichheiten, wie wirkt sich das auf politische Einstellungen aus? Und nebenher, auch mit vielleicht ein bisschen größerem Thüringen-Fokus, beschäftige ich mich in meiner Dissertation mit Wahlverhalten auf kommunaler Ebene. Habe mir da auch jüngst die Kommunalwahlen angeschaut und hoffe, dass ich da vor dem Hintergrund ein bisschen was heute zu dem Gespräch beitragen kann.
Davon gehen wir mal ganz fest aus, dass dem so ist. Vielleicht fangen wir ganz einfach an, wobei das nicht einfach ist, aber ich nehme es als Eröffnungsfrage immer. Wenn man jetzt jemanden kennen würde oder nicht kennen würde, der sagen würde, ich kenne Thüringen überhaupt nicht, so, ich kenne die Lage in Thüringen überhaupt nicht, wie würden Sie denjenigen erstmal erklären, so ist die politische Situation in Thüringen aktuell? Was wäre da Ihre kurze Antwort drauf? Jetzt müssen Sie sich schlagen, wer von Ihnen beiden anfängt, weiß ich nicht. Herr Zissel, wollen Sie erstmal anfangen? Gehen wir.
Kann ich machen und ich freue mich dann, wenn Ilka dann gerne noch ergänzt. Also in Thüringen haben wir die Besonderheit, dass wir gerade eine Minderheitsregierung haben seit der letzten, seit kurz nach der letzten Landtagswahl, seit 2020. Die meisten werden es noch in Erinnerung haben. Damals kam die rot-rot-grüne Landesregierung, die 2014 an die Macht kam, nicht mehr auf die Hälfte der Sitze im Landtag, woraufhin die Mehrheitsbildung dann schwierig wurde. Bei der MP-Wahl Anfang 2020 hat sich dann erst Thomas Kemmerich durchgesetzt mit einer Mehrheit von AfD, CDU und FDP. Der ist dann auf Druck von verschiedenen Seiten dann zurückgetreten, woraufhin sich dann eine Minderheitsregierung zunächst unter Tolerierung der CDU, Rot-Rot-Grün dann, durchgesetzt hat, wo dann Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident wurde. Da gab es dann zunächst so einen sogenannten Stabilitätsmechanismus, dass die CDU quasi Tolerierungspartner von Rot-Rot-Grün ist. Das hielt dann auch nur ein Jahr. Eigentlich sollte es dann eine vorgezogene Landtagswahl geben. Das ist dann an einigen wenigen Abgeordneten gescheitert. Und jetzt befindet sich Thüringen seit nunmehr fast 3 Jahren in einer Minderheitsregierung mit quasi wechselnden Mehrheiten. Und das ist erstmal eine sehr besondere Situation. Gleichzeitig haben wir sehr starke politische Ränder in Thüringen. Also wir haben eine Linkspartei, die ja sonst im Bund, in den Landesparlamenten, auch im Bundestag sehr, sehr schwach vertreten ist, die in Thüringen aktuell noch die stärkste Fraktion stellt. Gleichzeitig, TM hat es auch schon mit der Assoziation am Anfang vorgebracht, wir haben eine sehr starke extreme Rechte, wirklich extreme Rechte um die AfD von Björn Höcke. Schwache sogenannte Volksparteien, CDU, FDP vergleichsweise im Bundesvergleich. Und das ist erstmal eine politische Landschaft, in der es doch herausfordernd ist, wie sich die letzten Jahre gezeigt hat, Mehrheiten zu finden und das Land zu gestalten.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also für so ein kleines Bundesland machen wir oder sind wir immer relativ groß. Also ich würde quasi die Person fast gar nicht glauben können, dass sie von Thüringen nichts mitbekommen hat, weil dann muss man wirklich unter einen Stein geschlafen haben. Also wir haben relativ viele inzwischen überregional bekannte Politiker. Nicht alle haben sich rühmlich gemacht damit, wie sie bekannt wurden. Bis halt nach New York hin. Aber wir gelten irgendwie so als Land irgendwie der Experimente oder es wird auch immer vom Thüringen als Demokratielabor gesprochen oder das Land der Extreme. Es wird einfach häufig so als Seismograf auch für Entwicklungen, die später den Rest der Bundesrepublik vielleicht erfassen können, verstanden und rezipiert. Und insofern schauen immer relativ viele auf uns, knapp nur 2 Millionen BürgerInnen. Weil es einfach immer hier hoch hergeht.
Wenn man sich die Lage anguckt gleich, konkret, also die Wahlumfragen, ist, glaube ich, vorab noch eine Frage ganz interessant, nämlich wenn man auch wieder allgemein auf das Land schaut, wie würden Sie quasi die gesellschaftliche Struktur beschreiben? Wie sieht es mit dem Thema soziale Ungleichheiten aus? Was so sind so die großen, man nennt immer es in der Politikwissenschaft Konfliktlinien, also die großen Spannungsfelder, die sich so ein bisschen auftun, weil das ist ja nachher ganz wichtig, wenn wir über die Parteien und ihre Ausrichtung sprechen, so das ein bisschen im Vergleich zu haben. Frau Hameister, wollen Sie diesmal starten? Dann spielen wir den Ball quasi immer hin und her, dann ist das ein bisschen wie im guten Tennismatch. TM, du kannst immer dazwischen grätschen, wenn du willst, ja?
Genau, ich glaube, wichtig ist, um Thüringen wieder einordnen zu können, dass es wirklich ein sehr kleinteilig strukturiertes Bundesland ist. Also wir sind das Land ohne Metropolen. Also es gibt zwar Erfurt, die Landeshauptstadt, aber darüber hinaus gibt es nicht viele Großstädte, also die offiziell diesen Titel haben und auch die Großstädte, die offiziell diesen Titel haben, also mehr als 100.000 Einwohner, fühlen sich nicht so großstädtisch an, wie man es vielleicht aus anderen Bundesländern kennt. Und es gibt auch kein, außer vielleicht Jena, gibt es auch kein Industriezentrum. Entsprechend stark ländlich geprägt ist dieses Land und das zeigt sich auch in den Themen, über die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, die Leute als Probleme und Herausforderungen besonders zentral stellen, wenn wir nachher wahrscheinlich über die öffentliche Daseinsvorsorge oder so sprechen, sind das zentral und an dieser Stadt-Land-Gegensatz kann sich auch ganz viel, was das Wahlverhalten angeht, aufzeigen lassen und auch die Konfliktlinien aufzeigen lassen. Vielleicht kann Pierre aber noch mal ein paar dazu konkretisieren.
Genau, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Erfurt mit, als Landeshauptstadt mit knapp 200.000 EinwohnerInnen ist die größte Stadt in Erfurt, gefolgt von Jena. Neben diesem Stadt-Land-Konflikt, den Ilka schon skizziert hat, würde ich noch eine ergänzende Konfliktlinie auf diese Stadt-Land-Linie noch drauflegen. Und das ist, würde ich sagen, die Wiedervereinigungsbilanz so ein Stück weit, zumindest innerhalb der Städte. Denn wenn wir uns Gera zum Beispiel anschauen, aber auch Suhl, beides ehemalige DDR-Bezirkshauptstädte, die haben seit der Wiedervereinigung einen sehr starken demografischen Wandel hingelegt. Während der demografische Wandel bzw. ja, Zuzugs-Wegzugsbewegungen in Erfurt und Jena doch in eine andere Richtung gehen. Also Gera hat seit der Wende einen massiven Anteil der Bevölkerung verloren, gerade der jungen Bevölkerung, auch Suhl. Suhl ist inzwischen die älteste Stadt Deutschlands, während Jena und Erfurt inzwischen wieder Wanderungsgewinne verzeichnen. Das wäre so die neben der Stadt-Land-Konfliktlinie, wo auf der sich noch viele weitere Konfliktlinien drauf aufladen. Denke ich jetzt an Infrastruktur, medizinische Versorgung, aber auch kulturelle Konflikte, einfach weil es da so ein Self-Sorting gibt, dass ja junge, progressive, vielleicht auch formal höher gebildete Menschen eher in die Städte ziehen und andere Menschen dann eher in ihren Heimatorten bleiben, dass sich anhand dieser Konfliktlinie doch vieles überlagert.
Und diese Konfliktlinie Wiedervereinigung zeigt sich dann auch so ein bisschen in der Kritik an Eliten. Also man hat ja immer, wenn man diese Wahl und Forschung sich anguckt, zur Frage, warum wählt der Osten anders als der Westen, dann ist ja eine Antwort, die man sehr häufig hört, also es gibt verschiedene, aber eine, die unter anderem formuliert wird als These, ist ja immer, dass sehr viele sich als eine Verlierer fühlen letztlich dieses Prozesses und vor allen Dingen um Statusangst haben und diese Statusangst quasi dann nach in die Wahl projizieren. Das ist das, was Sie wahrscheinlich gerade damit meinen, wenn Sie sagen, da spielt diese Konfliktlinie eine Rolle, richtig?
Auf jeden Fall. Also im Thüringen-Monitor wird das als Ostdeprivation bezeichnet, also das Gefühl als Ostdeutscher nicht den gerechten Anteil zu bekommen, den man eigentlich verdient hätte. Da spielen dann sicherlich auch Fragen der Anerkennung von Lebensleistungen eine große Rolle. Genau. Jetzt habe ich an anderen Stellen den Faden verloren, deswegen gebe ich gerne wieder ab.
Alles gut, das ist ja sehr interessant, weil das ja so ein bisschen ein Punkt ist, also das merkt man ja auch, hat man im Blick auf Sachsen schon gemerkt, das merkt man im Blick auf Brandenburg genauso, da gibt es ja deutliche Gemeinsamkeiten, logischerweise wahrscheinlich, zwischen den Bundesländern, wobei für mich schon auffällig war, zumindest in dem von Ihnen beschriebenen Report, dass die Zahlen bisschen höher waren gefühlt, jedenfalls als ich das, was ich in Sachsen gefunden habe. Insofern, ja, vielleicht gehen wir mal so vor, wir gucken uns mal die aktuelle Wahlumfrage an. Also die würde ja aktuell so aussehen, ich habe jetzt mal vermeintlich aktuellste herausgesucht, die so ein bisschen so einen Durchschnittswert sucht und die sagt jetzt für die AfD aktuell, also die Zahlen sind zwar auch gesunken, muss man sagen, die AfD stand zwischenzeitlich auch mal in Wahlumfragen Anfang des Jahres bei über 36%. Mittlerweile, so sieht's aus, irgendwie zwischen 28-29%, aber trotzdem vermutlich deutlich stärkste Kraft. So. Und deshalb wäre meine erste Frage vielleicht in diese Richtung gehend erstmal die klassische Frage, die man immer stellen muss. Warum? Also warum ist die AfD so stark? Ein paar Punkte hatten wir, glaube ich, gerade schon angedeutet. Und zweitens, weil in Sachsen haben wir darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie vielleicht sogar noch abgefangen werden. Wie wahrscheinlich ist die Sache hier, dass sie noch von der CDU eingefangen werden? Also erstens die Frage, warum? Und zweitens, warum gibt es eine Chance, dass die CDU da irgendwie nochmal Einfluss ausüben kann? Weil sie ist die nächste, die dran ist. Die BSW ist 2% dahinter. Naja, kommen wir nochmal zu. Weiß nicht, Frau Hameister, wollen Sie starten?
Tja, das Warum, genau, das beschäftigt natürlich gerade uns alle und da ist, glaube ich, diesen Aspekt, den Pierre gerade das Gefühlte der Ostdeprivation, das Gefühlte Wahrnehmung, da endlich holt uns jemand ab und holt uns hier raus und erkennt unsere Einzigartigkeit auch an und auch wirklich diese Disruption, dieses Disruptionspotenzial, was das mit sich bringen könnte, also für Thüringen, aber quasi auch für die Bundesrepublik, das mit diesen Umfragewerten möglich ist und auch tatsächlich eine Normalisierung, die sich eingeschlichen hat. Allein, dass TM als erstes bei Thüringen an Höcke gedacht hat, das geht, glaube ich, hier natürlich niemand anders. Also wenn man hier nach den Spitzenpolitikern mal fragen würde auf der Straße, nennen Sie uns mal ein paar, da würde Bodo Ramelow fallen, der Name, und dann Höcke. Und dann vielleicht noch Vogt, aber auch die anderen, also die anderen auch Spitzenkandidaten der Parteien würden vermutlich gar nicht auch so die Bekanntheit haben. Insofern ist es schon völlig normal, trotz seines Records und auch seiner klaren ideologischen extremistischen Äußerungen und auch seiner Verurteilung in diesem Jahr durch die SA-Parole, dass er und seine AfD, genau, einfach eine normale Spielfigur im politischen Spiel in Thüringen geworden sind, ja.
Genau, da würde ich gleich dran noch ergänzen, weil ich finde, wenn man über die AfD-Erfolge in Thüringen spricht, dann muss man sich auf jeden Fall mit diesen ja, sozioökonomischen Faktoren, mit Ungleichheiten, auch mit dieser historischen Perspektive auseinandersetzen. Aber ich finde, man muss auch beim Namen nennen, wie wir es im Thüringen-Monitor jetzt erhoben haben, dass rechtsextreme Einstellungen in Thüringen einfach wirklich weit verbreitet sind. Und das darf man, also das darf man dann nicht aus dem Blick verlieren. Also ich habe mir jetzt gerade mal selber die Zahlen vom aktuellen Thüringen-Monitor aufgemacht. Zwischen 2015 und 2023 ist der Anteil der Personen mit rechtsextremen Einstellungen in Thüringen, der schwankte immer so zwischen 24 und 11%. Im letzten Thüringen-Monitor 2023 19%. Also das ist schon wirklich ein gewichtiger Anteil. Und das führt einem, glaube ich, auch ein bisschen vor Augen, weswegen die AfD auf dieses Potenzial so aufspringen kann. Das war sogar in den frühen 2000er, wurden da noch ganz höhere Werte gemessen. Wahrscheinlich gab es da im Parteiensystem einfach gar nicht das Angebot dafür, das zumindest organisationell, strukturell so stark war, so eine Partei aufzubauen. Jetzt haben wir dieses Angebot und das wird dann entsprechend auch nachgefragt. Und ein Unterschied vielleicht noch zu westdeutschen Bundesländern. Ich muss da voranstellen, ich bin selber in Westdeutschland geboren und sozialisiert, deswegen hüte ich mich immer davor, so ein bisschen den oder die Ostdeutsche zu beschreiben. Dennoch, was wir aus Studien kennen, ist, dass die Parteibindungen in Ostdeutschland deutlich geringer sind als in Westdeutschland. Also man ist auch viel mehr dazu bereit, mal eine neue Partei auszuprobieren. Und davon konnte die AfD in ihrer Gründungsphase auf jeden Fall sehr profitieren.
Die Frage ist ja natürlich trotzdem, also Sie haben darauf verwiesen, zu Recht, diese 19%, die da angegeben haben, oder die 19%, die man rechtsextremen Einstellungen nachgewiesen hat, die Zahlen passen ja relativ gut auch zur Mittelstudie, ne, die ja da zu ähnlichen Ergebnissen kommt und kam. Aber selbst da ist die Frage, woher kommt der Anstieg? Also das kann man natürlich jetzt in Verbindung setzen, wahrscheinlich mit entsprechenden Statusängsten und Verlustvorstellungen, klar. Aber ich frage trotzdem gerade auf Thüringen speziell, gibt es Gründe, warum da diese Zuneigung zum Rechtsextremismus, wir haben es auch im Intro gehört, ganz bewusst habe ich den Clip ja genommen, dass die da entsprechend so stark ansteigen, weil das ist auffällig, auch im Vergleich zu Brandenburg, haben wir gehört in einer anderen Folge schon, wo es zwar auch einen potenziellen AfD-Wählern gibt, aber zumindest diese Korrelation zu rechtsextremen Gedankengut nicht per se so stark vorhanden ist wie Thüringen. Also sehen Sie da spezielle Gründe, worin es begründet ist, dieser Anstieg? Ich weiß nicht, wer von Ihnen anfangen will.
Also ich glaube, es hat auch was mit halt der Sichtbarkeit zu tun. Also wir sind jetzt hier an der FSU in Jena. Jena gilt immer noch, auch dieses Narrativ ist ein bisschen überholt, aber gilt immer noch so als die demokratische Insel in Thüringen. Auch ganz unangenehm, was das für Erzählungen auch so sind. Aber wenn man in andere jetzt auch zur Kommunalwahl oder im Vorfeld der Europawahl quasi rausgefahren ist aus Jena und schaut, wer dort wie stark plakatiert, dann sieht man eine hohe blaue Sichtbarkeit. Wenn man sich anschaut, wer auf den Marktplätzen steht, wer jeden Montag zum Beispiel wie in Gera einen Spaziergang für oder gegen alles Mögliche anmeldet, dann sind das starke neurechte Strukturen mit starker Verbindung zur AfD. Ich glaube also auf jeden Fall so eine Dauerpräsenz, die gesetzt wird, kann ein Teil der Erklärung sein, ja.
Dem kann ich nur beipflichten. Also ich würde auch sagen, in vielen Regionen in Thüringen ist die AfD erstmal eine normale Partei geworden, die natürlich dann auch in den Kommunalparlamenten präsent ist, wo dann auch persönliche Kontakte im Privaten, ins Berufliche natürlich auch zu einer Normalisierung beitragen. Und das in verbunden mit eben diesen Faktoren, die wir schon genannt haben, Ostdeprivation, schlechte Infrastruktur, Abwanderungsbewegungen, kollektive, aber auch individuelle Statusverlustangst, vielleicht auch ein Fremdeln mit gesellschaftlichen Umbrüchen, so eine Modernisierungsüberforderung, das alles im Zusammenspiel, das kann dann zu so einem AfD-Erfolg führen. Ob das jetzt die abschließende Erklärung ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es die auch nicht ganz. Aber das sind auf jeden Fall alles Faktoren.
Tim, du kannst also gleich, oder willst du dazu Bezug nehmen? Dann machst du das.
Nein, machen Sie ruhig.
Ich hatte nur einen Gedanken kurz als Ergänzung. Bei uns war ja, wir haben ja dieses Jahr mehrfach auch die AfD schon thematisiert, selbstverständlich, macht ja irgendwie Sinn, und haben mit Marcel Lewandowski im November über den Aufstieg der AfD gesprochen, und er vertritt ja in seinem neuen Buch die These, dass das Thema Migration, also generell vertritt die These, dass das Thema Migration ja viel zu stark öffentlich dargestellt wird und letztlich ja dem Rechtspopulisten bloß dient. Ich glaube, da kann man jetzt auch empirisch nicht widersprechen, auch wenn der CDU-Spitzenkandidat aus Thüringen dem widerspricht, dass das nicht so sei, aber da kommen wir her nochmal zu. Aber das Interessante ist ja, er spricht auch im Buch davon, dass es so eine Art gefühlte Migrationswahrnehmung bloß gibt. Also seine These ist ja quasi, dass Migration gar nicht so ein Problem für viele Menschen ist, aber es wird durch die öffentliche Wahrnehmung so dargestellt. Und ich fand am Beispiel von Thüringen sehr interessant. Also ich habe mal rausgeguckt, wie hoch ist die Migrationsquote in Thüringen. Die liegt nach aktuellen Zahlen bei 8,3%. Mal so zum Vergleich. Der Bund ist bei 26,3. Also da gibt es deutliche Unterschiede. Ich fand das auch nochmal interessant zu sehen, dass es irgendwie auch in dieser Wahrnehmung und in diesem Gefühl auch nochmal Unterschiede gibt, ne? Und dass das genau das entspricht so ein bisschen, dass das durch das, was Sie beschrieben haben, durch die entsprechenden Kampagnen und auch ein bisschen durch eine öffentliche Berichterstattung, nicht ein bisschen, sondern sehr stark, guckt sich nur den MDR an, was der öfter präsentiert, da irgendwie so einen Zusammenhang gibt, der auch nochmal aufgebaut wird. Vielleicht das mal als Ergänzung, was ich so bei der Recherche zu Thüringen noch so ein bisschen lesen konnte und mich an die Aussagen von Herrn Lewandowski bei uns erinnern konnte. So, TM, du darfst. Ich wollte nur ganz kurz diesen Bogen noch spannen.
Gut, ich denke, es wird Zeit, dass ich vielleicht auch mal was beitrage, sonst hat dieser Podcast ja doch nicht so das erfüllt, was er sich auf den Namen schreibt. Ich finde ganz interessant, wie die AfD überhaupt Wähler gewinnen konnte, beziehungsweise von wem sie die gewinnen konnte. Wir haben ja in Thüringen, es wurde schon angesprochen, die AfD ist ja eine recht junge Partei, erst seit 2013 überhaupt existent. Das heißt, irgendwas müssen die Wähler ja zuvor gewählt haben, und eigentlich war die Linkspartei eben sehr stark in Thüringen, weil sie ja auch dieses Kümmerer-Partei-Image hat. Und da sieht man eben diesen starken Wandel, dass diese Bevölkerung eben gewillt ist, von ganz links auf einmal zu ziemlich stark rechts, also stark nach diesem Hufeisenmodell sozusagen, umzuschwenken, eben weil potenziell schon diese Ablehnung gegen Ausländer da ist, weil diese typischen Motive von vernachlässigt werden und so weiter da sind. Und da würde ich mal die Frage an die Experten richten, inwieweit kann man das denn beobachten? Gibt es da einen direkten Zusammenhang, und ist dieses Wahlverhalten, also diese Abwanderung von der Linken hin zur AfD und halt jetzt auch zum BSW, in Thüringen nicht sogar sehr wegweisend und sehr plakativ für das Geschehen in ganz Deutschland?
Beide gucken sich an, wer fängt jetzt an?
Ich kann mal einen Versuch wagen.
Machen Sie gerne.
Also ich kenne jetzt konkret für Thüringen nicht die Zahlen der WählerInnenwanderung. Das muss ich voranstellen. Deswegen weiß ich auch gar nicht tatsächlich, wie groß jetzt der Anteil der jetzigen AfD-WählerInnen jetzt bei der Landtagswahl, weiß ich, 2014 zum Beispiel die Linke gewählt hat oder vorher. Es ist auf jeden Fall sehr plausibel, dass es dass ein Anteil der damaligen linken Wähler eine gewisse Politikferne hat, also eine gewisse Skepsis gegenüber politischen Institutionen, vielleicht auch ein geringes Vertrauen in politische Institutionen. Und dadurch, dass ja die Linkspartei nun jetzt seit nunmehr 10 Jahren in Regierungsverantwortung ist, die ist natürlich auch die politische Institution ein Stück weit auch verkörpert. Und dann muss man natürlich zu einer Partei gehen, wenn man weiter an diesem Weltbild festhängt, an diesem auch natürlich genuin populistischen Weltbild erstmal, dass die da oben uns hier unten nichts Gutes wollen. Dann ist natürlich die AfD für diese Person die nächste Wahl. Das wäre jetzt so eine Hypothese, die ich da ranstellen würde. Auf der anderen Seite hat natürlich die AfD sehr offensiv versucht, sich selbst als Ostpartei, zumindest hier in den neuen Bundesländern, als Ostpartei zu inszenieren, was vorher die Linke entsprechend auch verkörpert hat. Und da wäre es jetzt eine Hypothese, die ich jetzt nicht verifizieren kann, die ich einfach mal in den Raum stellen würde, dass vielleicht ein Teil von denjenigen, die sich durch die eben diese Ostdeprivation erfahren haben, die vielleicht auch ein Stück weit eine DDR-Nostalgie haben, dass die dieses Wanderungspotenzial von der Linken hin zur AfD gegeben haben. Ich würde aber auch trotzdem vorsichtig sein, zu sagen, okay, dieses AfD-Potenzial, das kommt nur von der Linkspartei, weil das würde ich sagen, das kommt aus der Breite der Gesellschaft und das ist ein Alarmzeichen.
Fahrmeister, wollen Sie noch Bezug nehmen oder? Nee?
Ja, also ich habe noch kurz über dieses Hufeisen nachgedacht. Also wenn man das Hufeisen dann nochmal einmal in eine Spur weiter dreht, würde man dann ja denken, dass, die AfD ist dann ja stärkste Kraft. Und wenn man gegen die Elite ist, dann wird die einen vielleicht ja auch zu elitär. Und dann geht man zu den neuen großen Dingen und das wäre dann das BSW. Und das hat es ja zumindest, wenn man sich mal auf dieses Gedankenspiel einlässt, nicht bewahrheitet. Jetzt bei den letzten Wahlen hat es ja doch eher die Wählerwanderung von der Linken aus in die BSW gegangen. Und sonst wäre das Hufeisen immer nur quasi in eine Richtung bespielbar. Das war nur so ein spontaner Gedanke, der mir dazu kam.
DM, willst du nochmal? Oder soll ich?
Ja, ich hätte sonst gerade nochmal explizit nach dem BSW gefragt, wie Sie die Rolle und vor allem die Einstellung des BSW explizit in Thüringen einschätzen, weil gerade in den ostdeutschen Bundesländern, die sind natürlich relevant für das BSW und zentral, eben weil sie dort viele Wählerstimmen gewinnen können. Wie entscheidend ist da der Erfolg des BSW in Thüringen denn für die gesamtdeutsche Situation?
Also es ist so ein offenes Geheimnis, dass Thüringen quasi das Pilotprojekt für den BSW ist. Sarah Wagenknecht hat zumindest einen biografischen Anker hier in Thüringen, in Jena geboren, soweit ich weiß. Und das hat hier eine große, starke Fanbase. Also auch ich bin eine Zugezogene und ich erinnere mich noch sehr daran, wie erstaunt ich war zum ersten Mal. Also mein erster Politikerauftritt, den ich hier in Thüringen gesehen habe, war bei Sarah Wagenknecht und wirklich dieses Fandomtum, das hatte ich vorher einfach noch gar nicht so erlebt, dass dieser Frau entgegenkam. Und entsprechend haben sie viele Ressourcen hier auch in diesen Landtagswahlen und auch in den Europawahlkampf gesteckt, um zu zeigen, auch bundesrepublikanisch quasi, was hier möglich ist. Plus sie haben auch es geschafft, zumindest wirklich ein prominentes Spitzentrio zusammenzustellen. Also an der Spitze steht eine ehemalige Oberbürgermeisterin, die bei der Linke war, die so aber auch von der etablierten Politik wirklich als gute Fachpolitikerin anerkannt ist und im Volk aber auch beliebt ist und sich auch Volkstümeleien, die man vielleicht dem BSW unterstellen könnte, durch ihre Person relativ gut abgrenzen kann und als quasi zweite Person den Sprecher und Hauptmoderator vom Thüringen-Journal des MDRs, der so ein Fernsehdarling ist hier, auch ein wirklich sehr bekanntes Gesicht, der hat auch einen ganz berührende Berichterstattung damals zum Amoklauf in Erfurt gemacht und ist da seitdem halt so in den Herzen der Bevölkerung drin. Und damit haben sie wirklich Schlachtrösser quasi ins Rennen gebracht. Und ich glaube, da ist schon strategisch viel clever aufgestellt worden, auch wenn sich jetzt innerhalb des BSWs schon viele Konflikte spürbar werden und die auch langsam mal nach außen dringen.
Nicken, Herr Zissel, wollen Sie noch ergänzen? Sonst?
Wenn ich jetzt so direkt gefragt werde, vielleicht.
Sie müssen nicht, ich zwinge zu nichts.
was mir gerade noch der Gedanke gekommen ist, wo Ilka das gesagt hatte, dass es strategisch gut gesetzt ist jetzt gerade, würde ich absolut unterstreichen und da noch die Europawahl ranführen. Ich glaube, dass Frau Wagenknecht und ihr Umfeld, diese Parteigründung jetzt zum Anfang des Jahres 2024 doch sehr wohl überlegt ins Feld geführt haben, weil wir haben die Situation, dass wir eine Europawahl haben, wo es keine Prozenthürde gibt. Also mit minimalem Einsatz kann man in dieses Parlament reinkommen. Und die Europawahl wird ja bekanntlich auch dadurch gesetzt, dadurch genutzt, dass man als Wählerin, als Wähler den regierenden Parteien so ein bisschen so einen Denkzettel verpassen kann. Und dafür ist das BSW ja wie gemacht. Also das BSW ist ja eine genuin populistische Partei. Ob man sie jetzt rechts- oder linkspopulistisch einschätzt, ist jetzt mal dahingestellt, aber sie ist auf jeden Fall eine populistische Partei aus dem Bilderbuch. Und damit bei einer Europawahl erst anzutreten, zu zeigen, okay, wir haben dieses Wählerpotenzial, wir haben dieses Wählerpotenzial vielleicht auch besonders in den neuen Bundesländern und dann in die mit ein bisschen Zeit, sich nochmal zu sammeln, das Programm weiterzuentwickeln, dann in die Landtagswahlen zu gehen. Das ist strategisch wirklich ein Meisterstück, ohne es jetzt werten zu meinen.
Um vielleicht direkt darauf zu sprechen zu kommen, Sie sprachen von der Europawahl. Inwiefern besteht denn unter der thüringischen Bevölkerung so eine Art Europaskepsis, vielleicht auch kombiniert mit Russlandnähe? Also wir haben dieselbe Frage in der Sachsen-Folge tatsächlich auch angebracht und deswegen halte ich es nur für treffend, wenn wir die hier auch stellen. Also wie steht die Bevölkerung zu Russland, zu dem Ukraine-Konflikt und sieht die Bevölkerung überhaupt, wie stark sie von Europa profitiert oder schlägt da doch der Populismus durch und man fällt sozusagen darauf rein und denkt sich Hauptsache raus aus der EU?
Ja, ich möchte da vielleicht dein Vorhaben anknüpfen, deine vielleicht die Seminarfacharbeit zum TV-Duell zu schreiben, denn das war ja auch die Frage, wie hältst du es mit Europa, war ja auch der Ausgangspunkt überhaupt, nämlich der Disput auf X, ehemals Twitter, zwischen Mario Vogt und Björn Höcke, weil Björn Höcke Vogt vorwarf, er hätte ihn falsch zitiert, dass irgendwie Europa solle zugrunde gehen und das oder eine ähnliche artverwandte Formulierung, an der er Anstoß nahm und das da warf dann Höcke Vogt einen schlechten Politikstil vor und fragte dann, ob man das nicht quasi sachlich und professionell einmal auf großer Bühne austragen wollen würde. Also das zeigt so ein bisschen, wie Europa auch landespolitisch politisiert wird und inwiefern die helfende Hand Europas so wahrgenommen wird. Also es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass extrem viele EU-Fördermittel hier auch in das Bundesland geflossen sind und die Plaketten, die dann immer auch, die hängen überall, inwiefern das in der Bevölkerung jetzt wirklich als auch emotionale Wahrnehmung gesehen wird, weiß ich nicht so. Und die Bedrohungslage Russlands, wird ja einfach ist ein sehr starkes Friedensnarrativ, was sich hier quasi vom Kindergarten bis zum Altenheim sieht man da immer mal doch erstaunlich politische Forderungen dazu, auch in öffentlichen Institutionen in irgendwelchen Fenstern hängen. Die Friedenstaube, die findet man sehr verbreitet. Und auch die Friedensdemonstrationen sind einfach hohen Zulauf und das ist auch Teil viele dieser Spaziergänge, die sich seit Corona ja auch erhalten haben hier in den Regionen, die sich jetzt halt nicht mehr über Corona definieren und das so als Aggregationsgrund sehen, sondern die sich jetzt das Thema aufladen. Einfach weil man ja eine historische Verbindung auch zum russischen Volk sieht. Ja.
Sie nicken wieder, Herr Zissel. Ich nehme es an, Sie stimmen komplett zu.
Okay, sonst würde ich gleich darauf eingehen, und zwar auf diese historische Verbindung, die Sie angesprochen haben. Also inwiefern spielt denn da die Geschichte eine Rolle? Wir haben ja den direkten Übergang vom NS-Regime im Prinzip in diese DDR-Zeit, wo wir auch nur eine Partei haben, die SED, die relevant ist, und alles kontrolliert und überwacht wird. Das heißt, man hat im Prinzip die Zeit des Nationalsozialismus nie so richtig aufarbeiten können. Und jetzt läuft man ja auch Gefahr, oder man sieht es ja in der Bevölkerung, dass man eben stark verankerte Motive wie eben Rechtsextremismus, wie eben Rassismus, wie eben Ausländerfeindlichkeit oder auch Antisemitismus hat. Für wie relevant halten Sie das in diesem Falle, also diesen historischen Hintergrund?
Ich glaube, wir sind beide keine HistorikerInnen und ich glaube, da wären HistorikerInnen auch fast ein bisschen besser geeignet, das zu beantworten. Aber ich glaube, was man als Erbe dieser DDR-Zeit schon noch, gerade bei diesen Montagsspaziergängen, die Ilka vorhin angesprochen hatte, sehr klar sieht, ist so ein doch ein starker Anti-Amerikanismus, der sich vielleicht auch in, also dieses Friedensnarrativ, das gerne gesetzt wird, ich meine, es ist ja auch absolut legitim, sich für Frieden einzusetzen, ne? Das darf man da auch nicht falsch verstehen, aber es ist halt erstaunlich, also bemerkenswert oft gepaart mit einem sehr expliziten Anti-Amerikanismus. Und ja, zur Frage der NS-Aufarbeitung in der DDR. Also die DDR hat sich ja als ja, antifaschistischer Staat gesehen und dementsprechend war da, glaube ich, eine Aufarbeitung gar nicht so wirklich nötig, weil man hat eine sehr, sehr strenge Denazifizierung vorgenommen in der SPZ, soweit ich weiß. Und damit war das dann erstmal gegessen. Aber inwiefern das in der breiten Bevölkerung aufgearbeitet wurde, da ist sicherlich viel liegen geblieben. Aber wie gesagt, das können HistorikerInnen auf jeden Fall deutlich kompetenter beantworten als wir.
Ja, auf alle Fälle. Aber ich fand den Exkurs vielleicht ganz interessant an der Stelle, weil man immer die Frage stellt, woher kommt das eigentlich, ne? Und dann hat man, glaube ich, gerade auch in Thüringen ja noch das spezielle Fall in der DDR, das ist ja auch nochmal ein sehr spezieller Lebensbereich war, ne, der Zugang zu Westmedien war nicht so einfach, vereinigtlich einfach wie in Brandenburg, wo es ja quasi hier jeder irgendwie gemacht hat, illegalerweise. Insofern ja. Vielleicht, wir waren da bei der BSW schon, übrigens nur eine kleine Ergänzung noch, sie haben es ja alles sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn man sich die Umfragewerte der BSW anschaut, dann sieht man wunderbar, also Januar 2024 startend, wie gleichzeitig die AfD verliert und auch die Linke verliert. Ne? Die sind so die Primären, die quasi die Gruppen ziehen. Und wenn man jetzt an die Europawahl denkt, da haben wir in dem Rahmen auch drüber gesprochen, ne? Also die Erfolge der BSW sind ja vor allen Dingen dem geschuldet, dass Leute sagen, ja, ich will nicht AfD wählen, weil zu rechtsradikal oder zu radikal. Und zweitens, ich will die BSW, weil, und das hat Frau Hameister sehr schön auf den Punkt gebracht, Sarah Wagenknecht. So, und dann hat man so sozusagen beides, was hier schön miteinander in Verbindung steht. CDU bleibt noch offen, also neben der Ampelparteien kommen wir noch ganz knapp zu. Die CDU steht bei Umfragen 22,4%. Jetzt könnte man sagen, es ist ja fast das Ergebnis von 2019, 21,7%. Also nicht viel dazu gewonnen. Trotzdem war die CDU so ein bisschen die heimliche Hoffnung, muss man so sagen, für viele heimliche Hoffnung in dem Fall, als dass sie die Chance hätte, vielleicht AfD-Mehrheiten zu verhindern. Und jetzt hat man so ein bisschen aus externer Perspektive das Gefühl, korrigieren Sie mich bitte, dass mit Mario Vogt, der jemand an der Spitze ist, ja, der auch viel blaues Blut trägt. Ich nutze immer diese Metapher. Und damit meine ich nicht adlig sein oder so, sondern ich meine eher, dass sie die Nähe in den Themen sehr schön sieht. Deshalb die Frage, welche Strategie fährt die CDU in diesem Wahlkampf? Ist es so, wie unser Gefühl ist, dass sie sehr stark mit rechts fischt und nach rechts quasi sich orientiert hat? Oder sieht man da, ja, eine andere Haltung, die vielleicht nicht unbedingt in diesen medialen Auftritt. Ich nehme jetzt mal dieses TV-Duell bewusst außen vor, weil das ja so ein bisschen Show-Charakter hatte, aber sonst erkenntlich ist. Also wie würden Sie die Strategie der CDU quasi beschreiben, wenn man das mal so versuchen würde, Punkt zu bringen? Frau Hameister, wollen Sie vielleicht beginnen, um wieder den Punkt rüberzukriegen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da mit diesen, also ich glaube, er versucht die Bluttransfusion, um das Blaue ein wenig rauszukriegen. Also diese Wahlkampfstrategie, die mit dem quasi großen, lauten Bang quasi mit dem TV-Duell gestartet ist, nämlich quasi das, was Bodo Ramelow ausnutzen konnte, wir als demokratische Schutzmauer gegen AfD quasi zu annektieren und zu sagen, nun, nur mit CDU können wir quasi Schlimmeres verhindern. Das ist, glaube ich, schon auch eine Strategie, die jetzt sehr klar auch nicht nur von Vogt, sondern auch von anderen CDU-Mitgliedern wie Christian Tischner beispielsweise aus der Landesgruppe verfolgt werden. Also doch immer wieder relativ klar zu formulieren, ja, wir haben hier eine Brandmauer nach rechts. Da gibt es innerhalb der Landesgruppe, also auch gerade wenn man sich anschaut, bis hin, also auch zu hören, also in Greiz gibt es eine bekannte, sehr starke CDU-Vorsitzende, die zum Beispiel immer mal wieder fordert, ja, Man soll das sich nicht zu früh schon distanzieren von der AfD. Die dürfen dann immer was sagen, aber es wird trotzdem relativ klar kommuniziert von Landeschefebene, dass die Brandmauer doch steht. Ich fand es dann vielleicht nur so als kleine Anekdote letzte Woche relativ bemerkenswert. Dabei war ich bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und am Ende endete das alles. Es ging darum, wie unterwandert sind irgendwie Justiz- und Sicherheitsbehörden durch rechtsextreme Strukturen oder so. Und am Ende wurden wir nach Hause geschickt als Publikum mit dem Hinweis, naja, sprechen Sie doch nochmal mit allen potenziellen CDU-Wählern in ihrem Umfeld, dass sie doch bitte CDU wählen. Also da gab es in einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Wahlempfehlung, doch lieber dann CDU zu wählen. Das vielleicht einfach nur so als Anekdote, welche genau Hoffnung dann doch da reingelegt wird. Auch von Seiten, wo man es jetzt vielleicht gar nicht so erwarten würde. Es gab natürlich auch viel Proteste zu dieser Aufforderung. Das darf ich vielleicht auch nicht verheimlichen.
Darf ich ganz kurz darauf eingehen? Und zwar möchte ich da gleich anknüpfen. Zuletzt hat Friedrich Merz ja im ZDF-Sommerinterview gefordert, dass doch bitte die Wählerschaft der Ampelparteien in den Landtagswahlen im Osten die CDU wählen solle, um Schlimmeres zu verhindern. Was ist, würden Sie etwas dazu beitragen? Also ich habe es in der anderen Folge schon getan, deswegen halte ich mich da mal zurück, aber mich würde mal interessieren, wie Sie das aufgenommen haben.
Ich fand es mutig. fangen wir mal so an. Also es ist ja schon eher verpönt, die Wählerinnen und Wähler anderer Parteien anzusprechen und also so direkt anzusprechen und zu sagen, hey, wählt jetzt uns, weil eure Parteien haben keine Chance. Ich erinnere mich an so Erststimmenkampagnen der FDP von vor ewig vielen Jahren, wo dann die FDP empfohlen hatte, wählt den Direktkandidaten der CDU und wählt uns mit der Zweitstimme. Gleiches hat auch, glaube ich, mal die NPD gemacht und aufgerufen, mit der Erststimme die AfD zu wählen. Und ja, ich glaube, wirkt ein bisschen irritierend, aber es trifft natürlich schon ein Stück weit eine politische Unsicherheit, gerade bei SPD und Grünen in Thüringen, aber auch bei der FDP, weil diese Parteien natürlich jetzt gerade nach Umfragen teilweise nicht im Landtag vertreten sind. Also von Ampelparteien wäre jetzt nach Umfragen gerade nur noch die SPD vertreten. Und strategisches Wählen ist natürlich immer ein Punkt, wenn es eine Hürde gibt. Inwiefern das jetzt Richtung CDU ausschlägt oder eher Richtung Linkspartei, da die Linke in Thüringen im Vergleich zu anderen Verbänden ja eher sozialdemokratisch ist, wenn man sich da ehrlich macht, liegt es sicherlich für viele GrünenwählerInnen und SPD-WählerInnen, die jetzt befürchten, dass ihre Partei nicht in den Landtag kommt, nahe die Linke zu wählen. Andererseits, wenn das alle denken, dann kommen die Sozialdemokraten, die Grünen erst recht nicht in den Landtag. Deswegen, ja, das ist natürlich immer so ein Spekulieren. Aber ich denke, wenn jetzt ein Friedrich Merz nach Argumenten sucht, um die CDU in Thüringen zu wählen, dann wäre er gut beraten, sich doch inhaltliche Argumente zu suchen.
Frau Meister, wollen Sie noch ergänzen oder ist alles so gesagt?
Nee, also Friedrich Merz hat ja auch noch andere Einfälle, wie in Thüringen regiert werden soll oder mit wem auch nicht regiert werden soll, was dann auch immer wieder mal kurz später quasi einkassiert werden. Da war ja auch ja recht freigebig darin zu sagen, dass es auch einen Koalitionsausschluss gibt mit dem BSW und sehr viel später hat quasi ja wurde das dann auch schon wieder von einem Mitarbeiter dann ein bisschen relativiert. Und genau, deswegen schaut man, glaube ich, auch mit ganz bedächtig aus Thüringen auf Äußerungen von Herrn Merz.
Gut, dann würde ich davon ausgehend gleich weitermachen. Und zwar haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen während dieser Folge, dass Thüringen so ein bisschen als Pilotprojekt Demokratie funktioniert oder fungiert und auch so betrachtet wird von Seiten zum Beispiel der Bundespolitik. Und ebenso haben wir angesprochen, dass die Thüringer sich potenziell vielleicht ein wenig vernachlässigt fühlen, nicht ernst genommen fühlen und dementsprechend Protest wählen oder auch eher dazu tendieren, extrem zu wählen. Ist das nicht vielleicht ein bisschen eine ungünstige politische Herangehensweise, dass man Thüringen nicht ernst genug nimmt, dass man eben diese Pilotprojektrolle Thüringen beimisst, gerade von jetzt Parteien wie den Ampelparteien, wie der CDU, die sozusagen sagen, im Notfall ist es nur Thüringen und da ist ja sowieso immer alles anders. Ist das nicht genau die falsche Herangehensweise, Thüringen dort nicht ernst zu nehmen? Und führt das nicht genau zu den Ergebnissen, die wir jetzt betrachten können?
Also ich würde schon sagen, TM, da bist du auf jeden Fall etwas auf der Spur. Also ich glaube, dass das die Distanz, also das habituelle Distanz zu Berlin auf jeden Fall nochmal weiter ausprägt, wenn solche Äußerungen kommen. Und man muss ja auch immer sagen, ja, auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist denn sowas ja auch immer irgendwie spannend, weil das irgendwie, dann kann man ja mal sehen, was denn alles so möglich ist. Und das gibt dann interessante Werte, die man dann beobachten kann. Aber es ist, hat ja auch irgendwie was Zynisches, weil es die Lebensrealitäten von immerhin 2 Millionen Personen angeht und auch ein Wählerpotenzial von bis zu 30% der AfD bedeutet ja auch für viele BewohnerInnen hier die 8,6%, die Herr Kabisch erwähnt hatten, die hier Migrationshintergrund haben, tatsächlich eine große Unsicherheit und Angstsituation. Und das erlebt man ja auch, oder das höre ich auch viel aus dem Umfeld, also wirklich diese Frage, wandere ich quasi jetzt schon vor der Wahl ab, weil ich auch jetzt schon es quasi unerträglich für mich ist, als migrantisch gelesene Person oder als queer markierte Person, oder hoffe ich noch, dass sich was dreht, oder bleibe ich erst recht hier? Genau, das ist bei all diesen Experimente-Talk und Demokratielabor-Talk auch immer relevant zu sehen, dass da wirklich tatsächlich auch politisch-kulturell spürbar und auch ja auch in messbar, wenn man sich anschaut, was die Anzahl an Übergriffen politisch, also rechtspolitisch motivierter Gewalttaten angeht, das ist ja wirklich resoniert. Genau. Also deswegen ist dieses, teile ich quasi deine ja, latente Unbehagen mit dieser Experimentier genau, Sprechweise und Titulierung. Also ich glaube, es ist auf verschiedenen Ebenen ist das irgendwie schwierig. Aber vielleicht, Pierre, sehe ich das zu kritisch?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde es vielleicht dahingehend einmal den abrunden, dass man vielleicht sagen könnte, okay, vielleicht ist Thüringen nicht nur so ein lustiges, weirdes Bundesland, was man sich mal anschauen kann und dann guckt man sich dieses Bergvölkchen an. Das ist natürlich ja eine Unart, die man sicherlich auch in einigen Medienberichten mal finden kann. Ich finde aber, was glaube ich bei TMs Statement mitschwingt, was ich absolut auch unterstützen würde, aus Thüringen kann man lernen. Und aus Thüringen sollten wir lernen. Und deswegen ist es auf jeden Fall, sind politische EntscheidungsträgerInnen vielleicht auch gut beraten, einfach mal ein Auge auf Thüringen zu werfen, vielleicht mit Akteuren der Zivilgesellschaft in Thüringen zu sprechen und ja, zu sehen, was man daraus lernen kann.
JV, eine neue Stimme kommt zu uns.
Ja, hallo, also ich bin JV. Sie werden mich noch nicht kennen, weil ich jetzt leider einen großen Teil der Folge verpasst habe, aber ich hätte trotzdem noch mal eine Frage, bin mir gar nicht sicher, ob die schon beantwortet wurde, aber mich würde noch mal interessieren, wie denn so das Stadt-Land-Gefälle in Thüringen aussieht. Also das haben wir auch vorhin in der, also letztes Mal in der Sachsen-Folge bereits angesprochen, wie sich die Wahlentscheidung der Thüringer Bevölkerung unterscheidet, wenn man sich jetzt anschaut, wo die Leute wohnen, also auf dem Land oder in eher städtischen Gebieten, wie zum Beispiel in Großstädten, Erfurt, Jena, ob es da signifikante Unterschiede gibt, die man erkennen kann in Bezug auf das Wahlverhalten. Und da würde mich vor allem auch nochmal interessieren, in welchen Bereichen des Landes denn vor allem die AfD gewählt wird, wie sich dort diese Unterschiede bemerkbar machen.
Okay, ja, gibt es auf jeden Fall, also klar, Stadt-Land-Unterschied, das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, prägen auf jeden Fall die Wahlkarte in Thüringen, das kann man so sagen. Und ja, in den kreisfreien Städten, gerade entlang der A4, namentlich auch die Städte Erfurt, Jena, Weimar zum Beispiel, ist die AfD deutlich schwächer als jetzt im Umland und in den Bezirksstädten, wo damals eben der Bezirkshauptstadtsitz dann verloren gegangen ist, aber auf jeden Fall auch diese Stadt-Land-Gefälle. Ich würde so ein bisschen die Frage stellen, ist das eher eine Stärke der AfD in den ländlichen Regionen? Ja. Oder ist es aber vielleicht nicht auch gleichzeitig eher eine strukturelle, organisationelle, aber auch von der Anhängerschaft größere Schwäche jetzt zum Beispiel der progressiveren Parteien im ländlichen Raum? Das muss man irgendwie zusammendenken, weil die Wählerinnenschaft ist ja immer irgendwo 100%, abzüglich der NichtwählerInnen dann nochmal. Und ja, deswegen würde ich nicht, ich würde mich davor hüten zu sagen, die AfD ist ein Phänomen des ländlichen Raumes. Da sollte man vorsichtig sein, weil man damit auch immer auch leicht in so einen Spin kommt, den ländlichen Raum irgendwie so ein bisschen abzuwerten. Und es ist ja bekannt und auch gut erforscht, dass in größeren Städten eben so progressive Parteien einfach ja, mehr vertreten sind, mehr AnhängerInnen haben, aber auch organisationell besser aufgestellt sind. Das sind sie im ländlichen Raum eben auch nicht. Und deswegen hat sich jetzt eben, ja, im ländlichen Raum vor allem ein Konkurrenzkampf zwischen AfD und CDU entwickelt. Wie gesagt, teilweise natürlich auch noch SPD und Linke vertreten, aber schwächer als in Städten. Und dann, wenn man sich die Kommunalwahlen anschaut, sieht man auch was ganz Interessantes. Man hat in Thüringen, ist bei den Kommunalwahlen, sind so kommunale Wählergruppen in den Kommunen ganz stark. Hat in Ostdeutschland und generell weniger politisierten Bundesländern auf kommunaler Ebene hat das eine starke Tradition. Und aus neuerer Forschung wissen wir, dass die Motivation, so eine kommunale Wählergruppe zu wählen, doch eine ähnliche Anti-Establishment-Haltung in Teilen verfolgt wie so eine AfD-Wahl. Also ich möchte jetzt nicht die WählerInnen von kommunalen Wählergruppen jetzt in einer Reihe mit AfD-WählerInnen stellen, da bitte mich auch nicht falsch verstehen, aber ja, wenn man in einem ländlichen Raum wohnt, wo der Bus nicht kommt, wo die medizinische Versorgung schlecht ist, wo einen sonst auch keiner abholt, wo man vielleicht auch ein bisschen konservativer ist, da ist dann eben das AfD-Wahlverhalten ein bisschen größer. Aber genau, man muss es eben ein bisschen multidimensionaler denken und nicht nur diese Stadt-Land-Gefälle, da gehört ein Stück weit mehr dazu.
Ja, ich gucke mal auf die Zeit. Wir haben langsam unsere Grenze erreicht. Ich hätte trotzdem noch, also eine Diskussionsfrage müssen wir noch diskutieren, nämlich die Frage der Regierungsbildung.
Diskussion!
Ja, machen wir gleich. Ich habe aber, bevor wir dazu kommen, noch einen kurzen, ganz kurz. Wir müssen noch ganz kurz auf die Linke schauen. Einfach, weil es ja schon interessant ist, dass die Linke von 31% 2019 aktuell bei 12% rumdümpelt. Das ist auch deshalb interessant, weil, ich habe mal geguckt, also die Zufriedenheit mit der Landesregierung ist schon sehr gering. Also bundesweiter Schnitt ist das Thüringer Kabinett mit am schlechtesten bewertet, auch wenn es gerade mehr geworden ist. 39% sind damit zufrieden. Und trotzdem war wieder interessant, also diese Umfragen gibt es ja immer, wen würden Sie quasi direkt wählen von den KandidatInnen, die zur Wahl stehen? Und dann ist schon so, dass Bodo Ramelow da Platz 1 ist, sogar mit relativ weitem Abstand. Und auch die Zufriedenheit mit ihm, 52% sind sehr zufrieden mit der Arbeit von ihm, während zum Beispiel mit der Arbeit von Björn Höcke nur 21% zufrieden sind und 64% nicht. Das sind ja so erstmal auf ersten Anschein merkwürdige Werte, wenn man sich die Umfragewerte anguckt. Deshalb vielleicht nochmal, bevor wir zu der Diskussion kommen, wir fassen es dann kurz, die Frage, woran oder wie ist dieser Verlust der Linken zu erklären? Gibt es da Ursachen in ihrem Regierungshandeln? Ist es nur die anderen Parteien? Oder wie sehen Sie, worin würden Sie quasi diese Schwäche der Linken irgendwie beschreiben? Vielleicht fängt Frau Hameister an, dann haben wir wieder den Ball hin und her. Dann. Klappt so gut heute.
Ja, ich war bei einer Podiumsdiskussion am Sonntag in Erfurt, wo diese Frage Ramelow selber gestellt wurde, wie er erklären kann, warum es der Linken jetzt so schlecht geht. Und vielleicht, also es ist nicht immer so einfach, sich selbst zu analysieren, aber seine Antwort fand ich trotzdem interessant. Er schob es darauf, dass die Neuwahlen halt nicht stattgefunden haben. Also die CDU hatte das ja versprochen und dann quasi nicht eingehalten. Man meinte, das hat die Linke das Genick gebrochen und als zweites die Phase der Corona-Politik, wo er auch selber wirklich falsche politische Entscheidungen auch offen eingestanden hat. Also es gibt gab jetzt auch vor ein paar Monaten so eine Fuck-up-Night, dieses Format, dass PolitikerInnen auch selber erstmal ihre Fehler auf öffentlicher Bühne mal beschreiben, was habe ich denn falsch gemacht? Und da hat er das hier auch noch mal länger darüber Ausführung gemacht, wo er quasi in der Corona-Politik auch falsch gehandelt hat. Und auch da meinte er, das kriege er auch immer wieder gespiegelt in BürgerInnen-Gesprächen, dass ihm das nachhängt und sich da aber auch ja ganz viel Milieus nochmal neu vermischt haben und auch linke Milieus auch in andere Milieus mit abgerutscht sind und dass sie das irgendwie nicht aufhalten konnte. Also das ist zumindest eine Erklärung, die Ramelow selber für das schlechte Abschneiden für die Linke äußert. Und ich glaube, die Frage, warum er so beliebt ist, wenn man ihn ein bisschen erlebt und sich mal genau sich Formate mit ihm anhört, dann erkennt man sehr schnell, warum er beliebt ist. Er kann mit jeder Zielgruppe sofort gut kumpeln. Er ist sehr authentisch, er selbst. Er lässt sich wirklich nicht verbiegen und er hat dann auch mal seine Ausraster und dann entschuldigt er sich auch nicht für die, sondern sagt, so bin ich halt. Und seine schnottrige Art und seine offene Art, ich glaube, das ist einfach menschlich überzeugt oder einfach auf breiter Linie.
Herr Zissel, haben Sie noch Ergänzung?
Nur ein Punkt, den wir aus der Wahlforschung kennen, ist, dass einfach Amtsinhaber grundsätzlich erstmal einen Bonus haben. Das muss man bei sowas natürlich auch immer mitbedenken. Genau, ansonsten die Art, die Ramelow an den Tag legt, ich finde, die unterscheidet ihn auch von anderen Ministerpräsidenten in Deutschland, von anderen Länderregierungschefs. Also zum Beispiel auch eine Anekdote, die er selber immer gerne bringt, ist, dass er Legastheniker ist. Und wenn er mal auf X, damals Twitter, mal irgendwie sich mit einem anderen User hin und her geschrieben hat und dann da ein Rechtschreibfehler drin war, dann ist er da auch in die Offensive gegangen. So. Und das macht diese Authentizität, glaube ich, auch nochmal greifbar, die LKH-Meister gerade angesprochen hatte.
Wobei es schon schön ist, dass er da selber schreibt. Das ist ja auch nicht unbedingt das, was gang und gäbe ist. Man denke da so an manche Wirtschaftsminister aus Bayern, die dann da so einen Dienst haben, der schreibt und dann ganz komisch schreibt. Da gab es die lustigsten Konservationen. So, Tim, du kriegst nochmal den Ball ganz kurz, um die Metapher weiterzutragen, die du haben möchtest. Und dann lass uns so langsam Richtung Koalition gehen, es sei denn, du willst da gleich den Ball aufnehmen. Und in Social.
Ja, ganz, ganz kurz nur. Ich möchte gerne auf was eingehen, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Und zwar, wir reden ganz oft über die Personen an sich. Und ich glaube, das ist gerade in der aktuellen politischen Lage super entscheidend geworden. Die Wähler interessieren sich kaum noch für das Parteiprogramm, geschweige denn für Inhalte und oder ein Großteil, ist nicht dazu zu bewegen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Vielmehr wird den Personen auf die Finger geguckt, auch den aktuellen Regierungsmitgliedern. Wie verhalten sie sich? Was für mediale Präsenz haben sie, wie werden sie in den Medien dargestellt und viel weniger sozusagen auf die Partei als Ganzes geachtet und wofür sie steht. Und sowas zeichnet sich, finde ich, besonders in diesen Landtagswahlen ab, wo man dann besonders eben auf diese Kandidaten achtet, was man dann daran sehen kann, dass wir eben diese große Zustimmung für aktuell regierende Kandidaten zum Beispiel haben. Aber das ist natürlich nur eine These, die ist jetzt nicht super valide zu nehmen. Dennoch wollte ich das mal in den Raum werfen. Und damit würde ich gern weitermachen, denn wir
darf
sollen
ich ganz
ja
kurz einhaken
zur Diskussion.
Ganz oder kurz, ja? Einmal ganz frech einhaken. Ich finde es super toll, dass du von dir aus diese Frage stellst. Und ich würde dir absolut ein Studium der Politikwissenschaft ans Herz legen, weil da kannst du diesen Fragen wirklich ganz tief auf den Grund gehen. Und so wie ich dich jetzt erlebt habe, glaube ich, dass du da ein guter Kandidat für wärst.
Dankeschön, Dankeschön. Das bedeutet mir was. Auf jeden Fall, jetzt muss ich aber wirklich die Überleitung bringen, denn Herr Kabisch zittert schon. Sonst geht es heute wieder so spät ins Bett und Sie wissen es nicht, aber Herr Kabisch steht jeden Tag um 4 Uhr morgens auf und ist eine sehr engagierte Lehrkraft. Deswegen die Frage, was für Prognosen würden wir denn für den politischen Ausgang in Thüringen erwarten, was die Landtagswahl betrifft? Und was für Folgen hätte das nicht nur auf Thüringen bezogen, sondern auch auf die gesamte Bundesrepublik?
Ich würde mal vielleicht dazwischen grätschen, die können gleich darauf reagieren. Wir machen es vielleicht mal ein bisschen konkreter. Also wenn man sich die aktuelle Umfrage mal anschaut, ich nehme das jetzt mal auf, ja, so, dann wäre ja aktuell koalitionstechnisch möglich. AfD, CDU, die wären so bei 55,6%, AfD, BSW, die wären bei so 54%, AfD, Linke, SPD, was ja völlig absurd ist, aber 52% und dann CDU, BSW, Linke, 61,4%. CDU und BSW hätten nicht ganz die Mehrheit. Mit der SPD wären sie bei 55,7%. Deshalb meine These, Frau Hameister hat von darauf verwiesen, dass ja da so eine Brandmauer steht. Meine These ist, die Brandmauer der CDU zur AfD steht in Thüringen nicht. Im Gegenteil, meine These ist, wir werden nach der Wahl eine AfD-CDU-Koalition erleben. Jetzt ist die Frage, stimmen Sie dem zu oder würden Sie sagen, nein, es bildet sich noch irgendwie eine bürgerliche Gegenkoalition? Das würde ja die Prognosefrage vielleicht von TM so ein bisschen aufnehmen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden starten möchte. Wollen wir zuerst wieder der Frau Hameister den Ball geben? Ja, sie nickt, komm, los.
Ja, ich weiß jetzt nicht, Sie haben ja schon die Sachsenfolge aufgenommen und wahrscheinlich eine ähnliche Reaktion. Also wenn man PolitikwissenschaftlerInnen fragt, eine Prognose abzugeben, gibt es immer viele Wortwolken, sich darum herumzuwinden. Jetzt haben Sie quasi die Antwortoption jetzt einfach mit Wahrscheinlichkeiten, also was denn überhaupt rechnerisch möglich ist, haben Sie das ja schon geschickt abgeräumt, clever moderativ gelöst. Also das wäre der politische Preis, also wenn wir jetzt mal auf Ihr Szenario eingehen, CDU-AfD-Koalition, das würde natürlich bedeuten, auch wenn wir die zweite Frage oder Halbfrage, was würde das für die Bundesrepublik bedeuten? Das würde ein Bruch mit der Bundes-CDU bedeuten. Das würde sie nicht mitmachen und wir hätten die CDU Thüringen müsste alleine als eigenständige Partei stellen. Also das könnte, also das würde auch ein Merz'sche geführte CDU, glaube ich, nicht durchführen. Das wäre der politische Preis einfach zu hoch, auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen, denn in einem Jahr, das würde Ihnen, glaube ich, keiner verzeihen, wenn Sie das zulassen. Und das würde finanziell natürlich die Landes-CDU vor großen Schwierigkeiten setzen. Das würde bürokratisch ein Riesenaufwand sein. Deswegen würde ich sagen, genau, der politische Preis für die CDU ist einfach sehr, sehr hoch, dieses Bündnis einzugehen. Das wäre wirklich ein Bruch mit der Mutterpartei. Deswegen, genau, habe ich weiterhin meine Skepsis. Aber auch hier wird mir auch von KollegInnen und FreundInnen immer mal wieder Naivität unterstellt. Deswegen... Genau, Pierre, siehst du das anders?
Ich teile deine Einschätzung tatsächlich, weil es würde ja bedeuten, dass die CDU Höcke zum MP machen müsste. Und ich glaube, das wird die CDU, auch die Thüringer CDU, die ja traditionell etwas konservativer ist als die Bundes-CDU, das würde die Thüringer CDU auch, glaube ich, von sich nicht mitmachen. Wenn, dann müsste es irgendein neues Modell geben im Sinne von einer Expertenregierung, die von CDU und AfD vielleicht toleriert wird oder sowas. Das wäre, glaube ich, noch eher vorstellbar als das Szenario, was Sie, Herr Kabisch, da vorhin skizziert haben. Ich kann mir viel mehr vorstellen, dass die CDU bereit ist, mit dem BSW gemeinsam in Regierungsverantwortung zu gehen oder in irgendeinem Modell. Auch die SPD würde... kann ich mir vorstellen, dass sie aus ihrer staatspolitischen Verantwortung heraus nicht den Faschisten Höcke in die Regierung zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass die so ein Bündnis mit Schmerzen mittragen würde. Auch wenn das natürlich für alle Parteien jetzt erstmal nicht nahe liegt. Die SPD in der Bundesregierung, die von CDU und BSW von beiden Seiten irgendwie bekämpft wird. Aber ich glaube, dass zumindest bei den landespolitischen Themen, nehmen wir jetzt mal Außenpolitik mal raus. Da sind wir uns einig, da stehen CDU und BSW diametral gegeneinander. Aber auf der landespolitischen Ebene kann ich mir schon einige Schnittmengen vorstellen. Und da sehe ich auch nicht die Gefahr, die Ilka skizziert hatte mit Blick auf die AfD, dass es da zu einem Bruch mit der Bundes-CDU kommen könnte. Aber auch hier... möchte ich das nicht als Prognose verstanden sehen, sondern ja, es bleibt vieles offen, es kann noch viel passieren in diesem Sommer. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, wie die Wahlergebnisse seit der Europawahl, die Umfrageergebnisse sich verändert haben. Ich denke, da ist noch viel Musik drin.
Gut, dann würde ich darauf direkt Bezug nehmen. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber bei mir braut sich draußen tatsächlich ein Gewitter zusammen. Und ich glaube, das braut sich auch bei der Landtagswahl in Thüringen zusammen. Also zuallererst mal möchte ich Herrn Zissel beipflichten. Ich glaube, dass durchaus noch Bewegung in der gesamten Geschichte in Thüringen ist, dass ich da von den Prozenten her noch was tun kann. Ich denke auch nicht, dass es auf eine Koalition CDU-AfD hinauslaufen wird. Sie haben gesagt, die CDU ist traditionell konservativer in Thüringen als die Bundes-CDU. Ich habe mich gefragt, wie das geht, aber offenbar doch. Zumindest unter aktuellen Bedingungen. Und ich glaube aber dennoch, dass eine Koalition mit dem BSW durchaus wahrscheinlich erscheint, eben auch um die AfD zu verhindern. Und ich glaube auch, wir haben in der Sachsenfolge darüber gesprochen, inwiefern das dem Image der CDU schaden würde, solcherlei Koalitionen einzugehen, dass eine Koalition mit dem BSW wesentlich ungefährlicher ist, da man sich da, glaube ich, auch recht gut durchsetzen kann, entgegen jeglicher Schuldzuweisung zum Beispiel, weil man da doch diese Präsenz noch in hat. Oh, jetzt beginnt es zu regnen. Ich muss mal ganz schnell den Ball abgeben und das Fenster schließen.
Ja, vielleicht noch ein Satz mit Blick auf das BSW. Das BSW wird sich nach der Landtagswahl, wenn es die Ergebnisse aus den Umfragen halten kann, wird es sich glaubwürdig als Wahlgewinner präsentieren können. Die AfD wird das auch tun, aber da hat dann die CDU viel eher die die Legitimation, zumindest irgendwie auf einer symbolischen Ebene mit dem Wahlgewinner, in dem Sinne BSW, in eine Koalition zu gehen, als mit der AfD, die ja da natürlich richtigerweise einfach verbrannt ist wegen ihres Personals, wegen ihrer Einstellung, wegen ihrer Position.
Ja, ist wahrscheinlich eine Frage, die man sich angucken kann, wenn konkret dann die Zahlen da sind und man wirklich weiß, welche Koalitionen möglich sind. Also ich will meine These von vorhin nicht als Wahrheit verstanden wissen, sondern ich glaube auch sehr, dass es in Richtung BSW gehen würde, weil man die AfD verhindern möchte. Ich wollte nur dem Argument gegenhalten, das haben wir damals auch in der CDU-Folge mit Herrn Oppeland besprochen, auch wenn er dem widersprochen hat, dass ich schon das Gefühl hatte, dass diese Brandmauer nicht mehr wirklich existent ist und man da schon gemeinsame Sache gemacht hat, ob nun immer gewollt oder ungewollt. Es gibt da ein sehr schönes Interview von Mario Vogt in der Lage der Nation, diesen Podcast. Da war er zu Gast. Und da haben sie ihn auch damit konfrontiert, dass sie doch mehrere Sachen zusammen abgestimmt hätten. Und den hat er sich so ein bisschen rauslaviert. Ich will damit nur sagen, ich glaube auch Richtung BSW geht es, wenn es dann möglich ist, zahlentechnisch möglich ist. Und dann wird es trotzdem schwierig, weil Friedrich Merz sich ja hinstellt und sagt, die BSW ist linksextrem und rechtsextrem, die ist beides zusammen. Aber sie werden es argumentativ vielleicht besser verkaufen können, der staatsmännischen Gewissheit, die wir schon angesprochen haben. Und vielleicht ist es auch die Einladung, also wenn die Wahl stattgefunden hat, ist es ja vielleicht der Rahmen, auch darüber nochmal gemeinsam zu sprechen. Und vielleicht können wir dann ja auch in diesem Kreise nochmal zumindest in kleiner Runde zusammenkommen und nochmal gucken, was machen wir jetzt damit, weil ich glaube, es ist schon nochmal interessant, alle drei Bundesländer für sich im Blick zu nehmen, weil da wird es verschiedene Ergebnisse geben mit verschiedenen Folgen für uns als auch für die Bundespolitik. Insofern, herzlichen Dank in die Runde für Ihre Zeit, die wir heute hatten. TM, los, schnell, die Zeit.
Also ich wollte nur sagen, dass wahrscheinlich auch die Ergebnisse in den einzelnen Bundesländern sich stark gegenseitig beeinflussen könnten. Also dass man da auch starke Zusammenhänge dann in der Regierungsbildung sehen kann, je nachdem, bei wem halt zuerst schon was feststeht. Das ist natürlich nicht zu vernachlässigen.
Total. Genau deshalb habe ich ja gesagt, es macht Sinn, dann auf alle Ergebnisse zusammen nochmal zu schauen und zu gucken, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Und dann macht ja so eine Runde wie hier oder wie wir in den anderen beiden Folgen hatten mit ExpertInnen vor Ort Sinn plus jemand, der so ein bisschen den Blick von oben hat. Also herzlichen Dank nochmal an Sie beide, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und den Blick auf Thüringen. Ich fand das sehr interessant und auch sehr, sehr lehrreich letztlich. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen denjenigen, für die Thüringen nur irgend so ein Land da ist, irgendwo in der Mitte von Deutschland, wo man möglichst schnell durch ist, möglichst schnell weg ist, wenn man dann der Zug da anhält. Dementsprechend, glaube ich, konnte man so ein bisschen klar machen, dass Thüringen viel mehr ist und eine Herausforderung ist für uns Demokraten. Insofern herzlichen Dank an Sie beide. Sehr schön, Sie nicken beide, also Ihnen hat es auch gefallen. Ich halte es so fest.
Ja. Alles vielen, gut. Vielen Dank für die Einladung.
Alles gut. So, und damit sind wir am Ende unserer Sommerreihe angekommen. Blick Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die anderen Folgen 2 Wochen vorher immer erschienen. Ihr findet sie bei uns ja entsprechend in dem Podcatcher, wenn ihr nach oben scrollt, die Folgen dazu finden. Und damit ist offiziell unser Podcast-Jahr, Podcast-Saison 2023-24 beendet. Auch diesen Sommer haben wir wieder durchgezogen. Wir hören uns dann Ende September wieder und dann wird es wahrscheinlich so weit sein, dass wir den Blick genau auf diese Wahlen richten müssen. Und dann stehen wir vor einem interessanten Jahr. Nicht nur aufgrund der Landtagswahlen, sondern auch die Wahlen in Amerika. Wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, wirft ihre Schatten voraus. Und doch generell habe ich das Gefühl, wir werden ähnliche Themen wieder haben und uns damit näher beschäftigen müssen. Insofern ganz viel Futter für weitere interessante Folgen. Wir bitten euch nochmal daran zu erinnern, denkt an die Feedback-Möglichkeiten via Social Media oder via Mail, ihr findet alles in den Shownotes. Und natürlich auch ein Dank an Hans nochmal, auch wenn er heute nicht dabei ist. Ihr wisst ja, unser Spiritus Rector, ohne den geht hier gar nichts, deshalb hat man heute auch gemerkt, aber TM hat sein Bestes gegeben, Hans zu ersetzen, auch wenn da ein paar Lebensjahre fehlen, aber wie soll es sein. Wir gehen ins Outro, ihr wisst auch hier, das Outro heute ohne weiteres Informationen dran, sondern nur das Outro, um es möglichst kurz zu halten. Wir hören uns Ende September wieder, ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.